Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso, die Nummer 50 heute tatsächlich. Ich glaube, wir hätten nicht gedacht, dass wir bis zu 50 kommen. Oder zumindest sah das immer aus wie so eine sehr große Zahl. Genau, heute mit dabei Thorsten, seit Folge 1 am Start.
Hallo zur goldenen Hochzeit.
Hallo. Und wir haben es geschafft, zur 50. Folge trotzdem noch eine neue Stimme mit dabei zu haben, nämlich Jasmin.
Hallo, ich freue mich auch sehr, bei der Jubiläumsfolge dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr und wir steigen auch direkt damit ein, dass du dich kurz mal unseren Zuhörenden vorstellst. Was machst du bei uns? Wie lange bist du schon in der Agentur und wie bist du eigentlich in der Gesundheitskommunikation gelandet?
Ja, mein Name ist Jasmin. Ich bin jetzt seit Januar 2019 bei DNA Communications als einem Teil der Weber-Schendwick-Familie. Und ja, wie bin ich zur Gesundheitskommunikation gekommen? Tatsächlich durch einen eher glücklichen Zufall. Ich habe damals nach dem Studium nach einem Job gesucht und habe damals noch 2006 ganz klassisch in der Printausgabe einer Tageszeitung eine Stellenanzeige gesehen im Bereich Gesundheitskommunikation und habe mich beworben. Ja, und bin dann halt auch genommen worden und damals hat mich schon die Leidenschaft für die Gesundheitskommunikation gepackt und tatsächlich auch bis heute nicht losgelassen.
Durch einen glücklichen Zufall, wer hätte es gedacht, ne? Wie bei den meisten bei uns.
Ja.
Und du hast doch schon einen zeitlichen Rahmen gesetzt, ne? Durch eine Anzeige in der Zeitung.
Korrekt. Ich habe damals auch noch mit Faxen gearbeitet, als ich angefangen habe, was man sich heute auch kaum noch vorstellen kann.
Ja. Nee. Also ich musste nicht faxen, seitdem ich hier arbeite und die Stellenausschreibung habe ich auch online entdeckt und nicht in der Zeitung. Ja, aber wir gehen wieder Zeit und deswegen nehmen wir ja auch seit einigen Jahren jetzt schon Podcasts auf. Das heißt, wir sind auch digitaler unterwegs. Heute ist aber das Thema gar nicht diese Unterscheidung zwischen digital und Print, vielleicht wie das sich jetzt anhören könnte, sondern was ganz anderes. Und ich glaube, wir können das alle drei bestätigen, dass unser Brainstorming für diese Folge etwas ungewöhnlich war. Wir hatten so eine grobe Idee, wussten aber gar nicht so ganz, was wir jetzt erzählen sollen und sind über persönliche Erfahrungen auf das Thema letztendlich seltene Erkrankungen gekommen. Und deswegen möchte ich auch heute eher mit den persönlichen Eindrücken starten, da wir ja durch unsere Arbeit in der Gesundheitskommunikation vielleicht etwas bewusster mit unserer Gesundheit auch umgehen und auch im persönlichen Umfeld dann häufiger mal passieren kann, dass wir Fragen dazu gestellt bekommen, wenn Tante, Onkel, Oma, Opa irgendeine Erkrankung hat oder gerade ein neues Medikament verschrieben bekommen hat. Und da wollte ich von euch wissen, welche Situation hattet ihr denn schon in diesem Zusammenhang?
Also ich bin tatsächlich schon mal eben angesprochen worden. Da ging es dann aber um eine onkologische Behandlung, ob ich davon schon mal gehört hätte. Witzigerweise haben wir für das Produkt dann auch gearbeitet und ich konnte sagen, ja, da kann ich ein paar Infos einholen. Ansonsten glaube ich eher andersrum, dass Erkrankungen, die einem begegnen, dass man sich da dann eher reinfriemelt. Also ne, wie bei mir ist ja kein Geheimnis, Alzheimer schon eben aufgetaucht ist, dass man da einen schnelleren Zugang bekommt, weil man weiß, wo man suchen muss, wonach man suchen muss, das schon. Ansonsten, wenn mich irgendeiner fragt, du, ich habe da diese und jene Schmerzen, muss ich auch sagen, sorry, da musst du zum Arzt gehen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, wir sind alle keine Ärzte, von daher können wir da auch keine Aussagen treffen. Wir haben nur vielleicht mal von der Erkrankung oder von dem Medikament gehört. Wie ist es bei dir, Jasmin?
Also ich stelle schon fest, dass ich ab und zu um meinen Rat gefragt werde, zum Beispiel, wenn ein neues Medikament verschrieben wurde, zum Beispiel ein Bluthochdruckmedikament, ja, oder jemand auch eine bestimmte Diagnose erhalten hat. Und manchmal teile ich aber auch ganz ungefragt meine Meinung, was jetzt nicht unbedingt beim Gegenüber immer so auf offene Ohren stößt. Aber klar, es gibt natürlich gerade durch meinen Beruf auch Dinge, die mir am Herzen liegen und insbesondere zum Beispiel, wenn es um Vorsorgeuntersuchungen geht, werde ich auch nicht müde, so in der Familie oder im Freundeskreis auch zu sagen, mach das unbedingt, weil das ist wichtig. oder eben auch, wenn ich merke, dass in meinem Umfeld Menschen, die mir viel bedeuten, auch Dinge länger mit sich herumschleppen, aber nicht zum Arzt gehen, dass ich dann doch ein bisschen nachfrage und nachhake, und steter Tropfen hüllt ja bekanntlich den Stein, und meistens geht es dann doch einen Schritt weiter und der Rat wird dann irgendwann doch auch gehört. Und das finde ich tatsächlich immer sehr schön, wenn man dann auch sieht, okay, es lohnt sich dran zu bleiben. Gerade auch so, ne, wenn es gerade in der Familie oder auch im engeren Freundeskreis ist.
Und bei dir, Anita, ich glaube, von Altersgleichen wirst du wahrscheinlich noch nicht so oft angesprochen, weil in dem Alter hat man ja noch, ne?
Ja. Ja,
beste Gesundheit.
Also angesprochen nicht. Tatsächlich war es aber mal so, ich habe im Bereich der Gastroenterologie mal an einer Patientenaktivierungskampagne gearbeitet und habe eigentlich in Weihnachten erzählt, ich habe im nächsten Jahr einen Dreh für eine Videopodcast-Serie. Da hat sich herausgestellt, dass der Freund von meiner Cousine diese Erkrankung hat, worum es in der Serie ging. Und das war dann quasi aus der Perspektive total schön, dass ich das im Hinterkopf hatte, und als alles online war und fertig war, habe ich ihm einfach mal die Verlinkung geschickt dazu, was wir gemacht haben, und habe halt total schönes Feedback bekommen, auch wirklich von den Patienten, dass es auch relevant ist für die Zielgruppe, von daher, aber das war auch Zufall, das war wie gesagt ein Essen rund um Weihnachten mit der Familie, Videopodcast, und dann, ah ja, mein Freund hat diese Erkrankung, oder ich glaube, das könnte es sein.
Man muss aber auch aufpassen, weil ich habe einmal, wo ich auch gefragt worden bin, was arbeitest du denn, habe ich dann eben auch so ein bisschen eben erzählt und dann auch erzählt von eben welchen Erkrankungen oder für welche Erkrankungen wir gerade arbeiten. Und dann muss man aufpassen, da gibt's dann eben auch einige Leute, wenn die etwas hören, oh, das habe ich auch.
Ja.
Oh, das habe ich auch. Mhm. Oh, das könnte auch das sein. Wo ich sage, nein.
Einmal durchatmen. Genau. Ja, genau. Das war auch die Sorge von meiner Mutter, als ich hier angefangen habe, im Gesundheitsbereich zu arbeiten, dass ich zum Hypochonder werde.
Ja.
Das ist mir nicht passiert, aber ich bin sehr kritisch im Arzttermin. Also ich stelle da all mögliche Fragen.
Das geht mir auch so, tatsächlich. Ich finde, das ist auch was, was mir auch aufgefallen ist, so die letzten Jahre, dass man dann beim Arzt auch durchaus mehr nachfragt und auch mehr verstehen möchte, auch im Nachhinein. Wir arbeiten ja auch viel mit wissenschaftlichen Publikationen und Studien, und ich ertappe mich dann auch gerne selbst dabei, dass ich dann auch mal nachlese.
War das im JAMA-Artikel oder wo?
Ja,
oder
wo stand das? Nein, im New England Journal of Medicine.
Und Außendienstmaterial ist auch höchst interessant in der Praxis. Manchmal werde ich auch sehr komisch angeguckt, wenn ich da rumlaufe und mir anschaue, was da rausliegt. Aber ich bin dafür zu neugierig, und ich glaube, das ist einfach Berufskrankheit sozusagen.
Man nimmt ja auch, also zumindest geht es mir so, wenn man sich mit Themen beschäftigt, das auch ganz anders wahr. Also auch in Gesprächen, die man nur so am Rande mitbekommt, dass man dann auch eher hinhört. Oder eben, wenn man sich mit Themen beschäftigt, dass man die dann auch häufiger in seinem Umfeld hört oder wahrnimmt. Ich bin zum Beispiel in einem Karnevalsverein. Ich wohne in Köln, das liegt da nahe, aber für Menschen mit und ohne Hörschädigung. Und ich habe mich früher gar nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und inzwischen, bin ich da viel aufmerksamer und habe auch in meinem Freundesbekanntenkreis, in der Familie eben auch Betroffene. Und das ist schon auch irgendwie interessant, das dann zu sehen, wie oft man dann doch mit dem Thema in Berührung kommt.
Wir haben jetzt aber auch schon viel darüber gesprochen, und ich glaube, es sind auch eher Erkrankungen, wenn wir jetzt im persönlichen Umfeld gucken, die eher bekannt sind. Also Diabetes, Asthma, Alzheimer hast du genannt, Thorsten, Krebs, das sind so, sage ich mal in Anführungszeichen, die Klassiker. Aber es gibt auch sogenannte seltene Erkrankungen, und darüber sprechen wir ja jetzt auch zum Teil in der Folge, weil wir auch in diesem Bereich tätig sind. Und Jasmin, du machst da ja auch Fachkommunikation, und deswegen wollte ich dich jetzt quasi zur Einführung fragen, was genau die Definition dafür ist, beziehungsweise wo die Unterschiede zu häufigen Erkrankungen, sage ich mal, liegt.
Mhm. Seltene Erkrankungen sind, wie der Name schon sagt, selten. Im Gegensatz eben zu den häufigeren Erkrankungen, den im Volksmund Volkskrankheiten genannt, die eigentlich jeder kennt und wo jeder sicherlich auch jemanden kennt, der davon betroffen ist. Wie du schon gesagt hast, Diabetes, Depressionen, Asthma, das sind so klassische Volkskrankheiten. Seltene Erkrankungen betreffen aber nur eine sehr kleine Anzahl an Menschen, und laut Definition sind das höchstens eine von 2000 Personen oder fünf von 10.000, also eine sehr, sehr geringe Zahl. Seltene Erkrankungen sind im Allgemeinen auch wenig bekannt. Ich habe im Vorfeld mal geschaut, welche Beispiele es eben für seltene Erkrankungen gibt, die vielleicht doch der ein oder andere schon mal gehört hat. Ein Beispiel dafür ist die Mukoviszidose. Davon sind insgesamt in Deutschland ungefähr 8000 Menschen betroffen. Es gibt aber auch deutlich seltene Erkrankungen, die noch viel, viel seltener vorkommen. Das ist vielleicht auch eine Erkrankung, von der man zumindest mal gehört hat. Das ist die Progerie, bei der Kinder schneller altern, sozusagen im Zeitraffer. Und davon sind weltweit nur wenige hundert Kinder betroffen. Also um einfach nur so mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wie viele Patienten und Patientinnen es dann einfach auch weltweit am Ende gibt für die Erkrankung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor einigen Jahren gab es doch mal diese Ice Bucket Challenge. Dadurch hat ja diese Nervenkrankheit ALS doch nochmal an Bekanntheit gewonnen. Das ist vielleicht auch ein Beispiel für seltene Erkrankungen, die zumindest ein bisschen besser bekannt sind. Insgesamt gibt es aber ungefähr 8000 seltene Erkrankungen. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und oft sind es dann eben auch sehr, sehr wenige Patienten, die betroffen sind. Seltene Erkrankungen sind auch häufig nicht heilbar. Und oft sind sie auch genetisch bedingt, sodass dann auch wiederum oft auch Kinder oder auch jüngere Menschen betroffen sind.
Also man muss ja sagen, wenn wir gerade über Mukoviszidose oder ALS sprechen, da haben viele Leute einiges richtig gemacht im Hinblick auf die Bekanntheit. Ne? Ja. Weil gerade bei Mukoviszidose, also das geht auch schon relativ lange, dass darüber eben gesprochen wird, aber da haben viele Leute viele Dinge richtig gemacht eben in unserem Job. Sonst wird man die heute nämlich gar nicht kennen.
Das stimmt. Da sieht man wiederum, wie wichtig Kommunikation ist.
Ja. Was ich aber auch sehr interessant finde, das war ein Beispiel aus unserem Teammeeting letzte Woche, dass Multiple Sklerose bei uns keine seltene Erkrankung ist, aber dafür zum Beispiel in Japan. Und diese regionalen Unterschiede, das hatte ich in meinem Kopf gar nicht so abgespeichert, aber natürlich macht das Sinn. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend als Beispiel dann eben dafür. Genau, wir waren eben schon bei der Kommunikation, wie wichtig das ist. Und da gibt es dann auch sicherlich in der Fachkommunikation Unterschiede im Vergleich zu Volkskrankheiten, sage ich, wenn man an Ärzte kommuniziert. Worauf sollte man denn da achten? Was ist für uns da in der Arbeit wichtig?
Wichtig ist natürlich auch, dass man sich die Zielgruppe genau anschaut, weil es eben dadurch, dass es seltene Erkrankungen sind, gibt es auch oft nicht so viele Spezialisten, die sich mit der Erkrankung auskennen, die die Erkrankung behandeln können, sodass da natürlich auch wichtig ist, hinzuschauen, was möchten die oder was müssen sie eigentlich wissen, um auch die Patienten entsprechend besser versorgen zu können oder eine Diagnose besser stellen zu können, etc. Und man muss sicherlich auch ein bisschen mehr ins Detail gehen als bei anderen Erkrankungen, die natürlich viel besser bekannt sind, wo es viele auch Medikamente gibt und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wenn man was hat, wenn es irgendwo zwickt oder man bei sich feststellt, damit sollte ich doch nochmal zum Arzt gehen, dann geht man natürlich erstmal zum Hausarzt. Und wichtig ist dann auf der anderen Seite natürlich auch, die Hausärzte aufzuklären, damit die Hausärzte wissen, welche Symptome vielleicht dazu führen sollten, dass der Hausarzt dann wiederum auch zu einem Spezialisten überweist, damit eben ein Patient auch ja die richtige Diagnose bekommt, weil bei diesen seltenen Erkrankungen ist es auch so, dass die Diagnose natürlich relativ lange dauert und die Patienten einen sehr, sehr langen Weg haben, bis sie überhaupt beim Facharzt angekommen sind.
Ich glaube, das ist ein Hauptproblem, also für die Patienten auch, ne? Weil es ist ja auch so, wenn man ein oder zwei Symptome hat, kommen ja bestimmt eben die verschiedensten Erkrankungen sozusagen in Frage. Und bei seltenen Erkrankungen, weil es halt so selten ist, glaube ich, ist es dann auch schon so, dass man so ein bisschen oder dass der Arzt eben auch so ein bisschen Detektivarbeit machen muss. Und er muss es vor allem ja auch, ne, in diese Richtung eben denken. Eben von daher gesehen gibt es ja aber auch spezifische Anlaufstellen für Leute, die jetzt eben irgendwelche Erkrankungen haben, wo keiner so richtig weiß, wo kommt's jetzt her? Eben, das ist auch eben ganz wichtig. Aber eben auch die muss man kennen, ne?
Genau, also das sind ja, zumindest so kenne ich, diese sogenannten Zentren für seltene Erkrankungen, wo dann verschiedene Gruppen, Fachgruppen und Fachrichtungen zusammenkommen, um da gemeinsam mal was rauszufinden. Kommt man aber auch nur mit einer Überweisung rein, was da dann natürlich auch schwierig ist oder kommt drauf an, bei welchem Arzt man gerade betreut wird.
Und oft hängt es natürlich auch davon ab, wo man wohnt. Manchmal ist es dann halt auch relativ weit vom eigenen Wohnort entfernt, was dann wiederum auch eine Hürde sein kann.
Genau. Was ich mir auch vorstellen kann in der Fachkommunikation, ein wichtiges Thema ist es auch Forschung. Also klar, einmal auch die Kommunikation zu verschiedenen Produkten oder Medikamenten, die es auch gibt. Aber ist es so mit der Forschung, dass man auch da versucht, nochmal ein bisschen zu unterstützen oder beziehungsweise dadurch unsere Arbeit dann auch ein bisschen aufmerksam zu generieren, oder ist das jetzt grundsätzlich kein Thema?
Doch, ich würde sagen, grundsätzlich schon. Und das Schöne ist auch zu sehen, dass auch geforscht wird bei seltenen Erkrankungen und sich da natürlich trotzdem, auch wenn es kleinere Erkrankungsbilder oder kleinere Patientenzahlen sind, auch viel tut und weiter geforscht wird, um eben die Situation der Patienten zu verbessern. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir auch in der Fachkommunikation natürlich auch aufgreifen, auch wenn es neue Medikamente gibt.
Also ich glaube, das eben andere Problem in der Kommunikation an die Ärzte ist halt auch eben das Problem, wir müssen dafür ja eben auch erstmal Interesse wecken. Also der Arzt sitzt ja jetzt nicht da und hat nichts zu tun und wartet drauf, bis ihm irgendjemand irgendetwas erzählt, wo man zu ihm sagen muss, diesen Fall hast du vielleicht einmal in deinem Leben in der Praxis oder zweimal, wo der Arzt sagt, ja, okay, lass mal stecken, ich bin gerade hier eben total bis zum Hals zu mit meinen momentanen Fällen und sonstigem Gebiet. Also es ist dann halt auch schwierig, dass eben entsprechende Interesse ist vielleicht eben der falsche Ausdruck, weil Interesse haben die Ärzte per se. Aber eben durchzudringen bei allem anderen, was die so um die Ohren haben, mit etwas, was unter Umständen oder laut eben Wahrscheinlichkeit die gar nicht so oft sehen. Und das ist dann halt auch nochmal die Schwierigkeit, ne?
Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und zu den Patienten kommen, jetzt wie du hast ja auch gesagt, es kann noch länger dauern, bis man tatsächlich eine Diagnose hat oder ob man überhaupt eine gesicherte Diagnose bekommt. Das ist natürlich auch ein Leidensdruck und wo die Menschen dann eben auch in der Lebensqualität total eingeschränkt sind, je nachdem, was für Symptome sie haben. Habt ihr da Erfahrungen, ihr beide in der Patientenkommunikation, was da auch wichtig ist?
Ja, haben wir. Aus Patientensicht, also man muss da, glaube ich, unterscheiden, die Patienten, die vielleicht noch nicht diagnostiziert sind. Das ist natürlich dann wiederum schwierig. Da ist es auf der einen Seite aber auch wichtig, dann auch aufzuklären, aber dann vielleicht eher die breite Öffentlichkeit aufzuklären und ja ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es seltene Erkrankungen gibt und darüber aufzuklären. Da gibt es tatsächlich auch grundsätzlich auch Aktionen, die laufen. Also ihr werdet es kennen, den Tag der seltenen Erkrankungen. Das ist ja der Tag, an dem rund um das Thema sehr, sehr viel passiert. Für die Zuhörer, es ist der 29. Februar eigentlich, der aber dann in einem Schaltjahr dann am 28. Februar, also immer am letzten Februar stattfindet, aber natürlich der perfekte Tag mit dem 29. Februar, weil es der seltenste Tag ist des Jahres oder alle vier Jahre eigentlich nur vorkommt. Da passiert relativ viel, um überhaupt Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es seltene Erkrankungen gibt. Für Patienten selbst ist dann wiederum, wie du eben gesagt hast, natürlich auch wichtig, ja, dass sie auch Tipps für den Alltag bekommen oder hilfreiche Informationen, zu welchem Arzt können sie gehen, worauf müssen sie achten, welche Möglichkeiten haben sie. Und da gibt es auch Anlaufstellen wie Selbsthilfegruppen oder Patientenorganisationen, die da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und eine sehr gute Anlaufstelle auch sein können. Und was mir im Kopf geblieben ist, ist, wir haben vor ein paar Jahren mal ein Interview mit einer Patientin aufgenommen mit einer seltenen Erkrankung. Und ich fand das sehr, sehr bewegend, auch die Krankheitsgeschichte zu hören und ja, den Weg von der Diagnose dann eben bis zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihr gesprochen haben, auch geschildert zu bekommen von ihr. Und was ich noch viel beeindruckender fand, war, dass sie auch damit trotzdem anderen Patienten Mut gemacht hat und auch gesagt hat, ich bin mehr als meine Erkrankung, was definitiv so ist. Und das fand ich tatsächlich sehr, ja, sehr eindrücklich und das hat mich auch nachhaltig, ja, beeindruckt.
Ich glaube, es ist auch gerade bei den Patienten, die sich auf dem Weg zur Diagnose noch befinden, glaube ich, ist es ein erster sehr, sehr großer Schritt und auch eine Art Erleichterung, wenn sie endlich mal eine Diagnose haben, Weil, ne, dann ist es nämlich so, dass man ja erstmals eben die Bestätigung bekommt, was auch nicht funktioniert oder eben eingeschränkt funktioniert. Und vorher, glaube ich, auf dem Weg, den die da beschreiten müssen, kommt eben bestimmt an der einen oder anderen Stelle von psychosomatische Erkrankungen bis eben, ne, eben alles Mögliche hin. Also ich glaube, das ist eben ganz wichtig, darüber eben halt auch aufzuklären, ist halt aber halt schwierig, die entsprechenden Personen halt auch zu finden und zu treffen. Und normalerweise sagen wir ja eben auch immer auch in der Kommunikation, wir wollen gezielt die Leute ansprechen und jetzt keine Gießkanne machen, ne, weil wir ja sagen, wir wollen ja entsprechend eigentlich gezielt die Leute auch eben ansprechen, die es interessiert und jetzt nicht irgendjemanden zudonnern mit irgendwas, wo er überhaupt keinen Kopf dafür hat. Aber hier bleibt einem nicht die andere Wahl, als zu sagen, wir müssen leider Gießkanne machen, weil wir die Patienten, weil sie so selten in der Anzahl sind, ja jetzt nicht an einem Ort finden, egal wo es ist, ne?
Ja, ich glaube auch, die Probleme oder die Tipps oder wo es Hilfestellungen im Alltag, wo das eben nötig ist, sind ja auch ähnlich, unabhängig eben von der Erkrankung. Es gibt dann bestimmt Teilthemen, die dann eher für die eine Gruppe relevant sind und die eben für die andere Gruppe, sowas wie Ernährung. Es gibt ja auch seltene Erkrankungen, wo du bestimmte Nahrungsmittel nicht essen kannst und dann musst du halt ganz genau gucken, was darf ich nicht, ist aber nicht für alle sozusagen gültig. Was ich aber sehr interessant finde, im Social-Bereich sozusagen, bei seltenen Erkrankungen, was für eine Community dahinter steckt. Also Jasmin, du hattest ja auch angesprochen, Tag der seltenen Erkrankung, da wird, vielleicht ist es nur mein Instagram-Feed, weil ich halt Gesundheitsthemen irgendwie ständig suche und es da bei mir aufploppt, aber um den 29.02. rum habe ich sehr, sehr viele Beiträge zu diesem Thema, auch von Betroffenen. Und da auch mal reingeguckt, was da so in den Kommentaren passiert. Und es ist total unterstützend auch gegenüber der anderen Person, dass sie wirklich versuchen, Hilfestellung zu geben, auch wenn das eben nicht die gleiche Erkrankung ist oder vielleicht, wenn sie auch nicht wissen, was für eine Erkrankung sie haben. Und das ist etwas, was mir sehr stark zumindest im Social-Bereich aufgefallen ist im Vergleich zu anderen Erkrankungen, wo die Community dann vielleicht gar nicht so aktiv ist.
Trotz allem ist es halt auch immer ein Kampf um Ressourcen, ne? Also da muss man ja wirklich eben auch sagen, dass das Ressourcen eben entsprechend eingesetzt werden müssen und eben Ressourcen sind ja auch nicht immer unendlich. Umso wichtiger ist es, dass wenn es denn dann schon neue Therapien gibt, dass diese halt auch dann an die entsprechenden Leute kommen oder eben bekannt werden, weil, wie ich auch schon oft eben gesagt habe, die beste Therapie nutzt nichts, wenn sie keiner kennt und keiner eben davon eben Gebrauch macht. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Unterschied auch zu den in Anführungszeichen Volkskrankheiten, weil es halt auch schwierig ist, da eben Interesse zu generieren. Social Media ist nochmal eben das eine, aber wenn ich von irgendetwas auch noch nicht gehört habe, warum sollte es mich interessieren? Von anderen Dingen habe ich schon mal gehört, interessiert mich vielleicht dann eher. Eben von daher gesehen ist es nochmal eine andere Art an Voraussetzungen, die wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir uns überlegen, wie kommunizieren wir, was für ein Programm, was für Maßnahmen setzen wir auf.
Definitiv. Ich glaube, Das fängt ja auch schon mal bei den Begrifflichkeiten an. Also es gibt ja unzählige seltene Erkrankungen, die ich gar nicht aussprechen kann. Und aber ich arbeite in der Gesundheitskommunikation. Wie soll ein Laie dann damit umgehen? Beziehungsweise wenn ich dazu irgendwas ein Flyer oder ein Post auf Instagram sehe und nicht verstehe, was da steht, lese ich das meistens auch nicht.
Ja, und was wir ja jetzt nicht zwingend machen wollen, dass wir irgendwelche Einzelfälle vor, keine Ahnung, die Kamera ziehen und überall das Leid zeigen und Sonstiges, das ist ja nur auch nicht eben im Sinne des Erfinders. Eben das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen da ja nicht irgendwie schlagzeilenmäßig unterwegs sein. Wir haben ja schon eben den Anspruch, das auch in einer entsprechenden Art und Weise zu kommunizieren. Also das heißt, es ist alles etwas in Anführungszeichen komplizierter, aber kompliziert ist vielleicht auch nicht eben der richtige Ausdruck, alles etwas mühseliger in der Anstrengung, die wir machen müssen, glaube ich.
Das stimmt. Und manchmal muss man sich natürlich auch überlegen, wenn man jetzt ein bestimmtes Thema hat, wenn ich die Aufmerksamkeit erregen möchte, wie mache ich das denn? Ne? Dass man dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen kreativere Ansätze braucht, damit man auch die, die jetzt vielleicht nicht beim ersten drüber scrollen hingucken würden, dann halt auch einfach damit catcht, damit sie dann auch einfach weiterlesen und draufklicken.
Also ich glaube, so die Konsens, was wir jetzt von dieser Folge mitnehmen, ist, wir müssen in der Gesundheitskommunikation schon um die Ecke denken, aber bei seltenen Erkrankungen müssen wir um zwei Ecken denken, ja, bis es sitzt, weil das halt eben besonders ist in der Art und Weise, wie man da kommuniziert und vielleicht ein paar Dinge mehr beachten muss als jetzt bei häufigeren Erkrankungen. Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende der Folge. Das geht tatsächlich so schnell. Ich hatte gerade das Gefühl, wir haben jetzt 5 Minuten gesprochen.
Ja. Ich auch.
Ja. Genau, aber ich habe die Zeit im Blick und uns bleibt nur noch Zeit für unsere Outro-Frage. Und diesmal möchte ich von euch wissen, wir haben alle einen Bürojob, aber was tut ihr denn eigentlich im Alltag für eure Gesundheit? Thorsten, du stehst schon so, du musst anfangen.
Nein, ich mache jetzt mal das Ende. Ich muss erst überlegen, was ich mache.
Dann starte einfach ich. Also ich versuche zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und zurück. Das klappt nicht immer, aber wenn ich es mache, freue ich mich immer sehr, weil das unglaublich gut tut. Und ich mache auch sehr gerne Yoga. Aber es klappt nicht immer im Alltag, aber ich versuche mir das zumindest immer vorzunehmen, so ein paar Einheiten einzubauen in der Woche.
Und Anita, bei dir?
Du kennst ja meine große Trinkflasche, Thorsten. Das habe ich ja immer im Büro mit dabei. Also ich habe mir mal vorgenommen vor ein paar Monaten, dass ich mehr trinken muss, damit ich mich besser konzentrieren muss. Deswegen, wer mich im Frankfurter Office sieht, ich habe immer so eine große Flasche, wo 2 Liter reinpassen und trinke das tatsächlich dann jeden Tag aus, damit ich schön inspiriert bleibe und ja, bis 18 Uhr gut über alles nachdenken kann.
Ich hatte jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken. Aber nee, also einmal, ja, ich versuche auch, habe ich zugegebenermaßen schon länger nicht mehr gemacht, aber ins Büro zu laufen. Also ich brauche ungefähr 25 Minuten, wenn ich laufe. Muss auch eben gestehen, das habe ich eine Zeit lang mal regelmäßig gemacht und dann hat es mir sogar am Wochenende gefehlt. Eben da bin ich am Wochenende auch mehr spazieren gegangen. Da bin ich ein bisschen mehr eingerostet, muss ich wieder aufleben lassen. Und auf der anderen Seite hatte ich vor einem Jahr oder sowas mal größere Probleme mit dem Rücken. Und seitdem mache ich jeden Morgen zwar nur 15 Minuten, aber für den Rücken, keine Ahnung, wie man es nennt. Es ist so ein Zwischending zwischen Yoga und Gymnastik, glaube ich, aber Rückenübungen. Und die mache ich auch regelmäßig, aber ich muss gestehen auch nur, weil wenn ich die wirklich 2-3 Mal nicht mache, dann merke ich es gleich. Also nur gezwungenermaßen.
Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man jeden Tag ein bisschen was macht und dann ist man schon auf dem richtigen Weg.
Absolut. Genau, das ist
es. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für die heutige Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du auch jetzt zum ersten Mal im Podcast mitgesprochen hast. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, dabei sein zu dürfen.
Ja, und wir lieben Boomerangs, wie es so schön heißt. Ne? Leute, die wieder zurückkommen.
Sehr gerne, jederzeit.
Genau, die Planung ist auf jeden Fall da. Von daher, und wenn du neue Themen hast, einfach Bescheid geben. Oder aus unserer Hörerschaft, da warten wir ja auch drauf, dass wir vielleicht hier und da mal Themenvorschläge bekommen, was tatsächlich unsere Zielgruppe interessiert.
Genau, so ist es.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und wir hören uns.
Das wünsche ich euch auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.